Schönen guten Morgen. Kassel-Marathon am 1.10.2017. Eine fünfköpfige Spitzengruppe wurde disqualifiziert. Was war passiert? Das Zeitnahmefahrzeug, das vor der Gruppe herfährt, biegt falsch ab. Und die fünf Läufer folgen diesem Auto auf dem falschen Weg. Nachdem die Läufer ihren Fehler bemerkt hatten, kehrten sie zwar um, bogen aber erneut falsch ab. Sie wurden durch das führende Fahrzeug, wenn auch unbeabsichtigt, falsch geführt. Oder wenn man so sagen will, verführt. Verführung, das ist auch das Thema unseres heutigen Predigttextes. Und ihr dürft aufschlagen, Lukas Evangelium, Kapitel 17, und wir lesen die Verse 1 und 2. Lukas 17, die Verse 1 und 2 und die ersten beiden Worte von Vers 3. Ich muss das rausmachen. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Aber weh dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein um seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Bösen verführt. Hütet euch. Soweit der heutige Bibeltext. Ich möchte noch mal mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und wir wissen, dass dein Wort so wichtig ist für unser Leben, für unser Glaubensleben. Und wir wollen dich bitten, Herr, hilf uns, aus diesem Text etwas für uns persönlich mitzunehmen. Sprich uns persönlich an. Lehre und leite uns, Herr, damit wir nicht in Verführung fallen, damit wir nicht verführt werden. Hilf uns, Herr, und schenke Gnade. Hilf mir beim Reden, hilf uns beim Hören und Anwenden. Aber wir sind auf deine Hilfe und auf deine Gnade angewiesen. Amen. Wir beginnen einen neuen Abschnitt im Lukas-Evangelium und dieser beginnt mit vier Lehraussagen Jesu an seine Jünger. Ach ja, wir sind zurück im Lukas-Evangelium. Nach den Ferien ist vor den Ferien. Wir haben vor den Ferien im Lukas-Evangelium Kapitel 16 aufgehört. Und heute beginnen wir mit Kapitel 17 des Lukas-Evangeliums. Und vielleicht ist es gut, wenn wir uns noch mal kurz zurückerinnern an die beiden letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die wir vor den Ferien betrachtet haben. Kapitel 15 ist das Manifest der Freude über einen geretteten Sünder. Jedes Mal, wenn ein Sünder zu Gott umkehrt oder anders gesagt, wenn ein verlorener Mensch von Gott gefunden wird, herrscht größte Freude im Himmel. Gott liebt die Sünder so sehr, dass er in Jesus Christus Mensch wird und die Sünden der Welt auf sich nimmt. Und so beschreiben die Evangelien das Leben und die Lehre Jesu und alle vier Evangelisten verkündigen Jesus als den Retter der Welt. Also Kapitel 15, die Freude über den verlorenen Sünder. Und dann im Kapitel 16, wir erinnern uns, sprach Jesus über den Umgang mit Geld und Besitz und er warnte eindringlich vor Geldliebe. Und insbesondere auch verwies er immer wieder auf die Pharisäer, die zwar fromm dastehen, aber er machte deutlich, dass so vieles in ihrem Leben verkehrt ist, zum Beispiel auch, dass sie mit schlechtem Vorbild im Umgang mit Geld und Besitz vorangingen. Ja, und jetzt sind wir im 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums angekommen und wir beginnen heute mit der ersten von vier Lehranweisungen Jesu an seine Jünger. Über Verführung, so habe ich das Thema überschrieben. Lasst uns noch einmal diesen kurzen Predigttext lesen. Er aber sprach zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Aber weh dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein um seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Bösen verführt. Hütet euch. Wie gesagt, wir beschäftigen uns heute und konzentrieren uns heute nur auf diese beiden Verse. Das Thema ist Verführung. Und wir betrachten diesen Text mit dem Ziel, damit wir selbst vor Verführung geschützt werden. Und ich glaube, das macht schon deutlich, wie wichtig dieses Thema ist. Es ist wichtig, weil es in der Bibel steht, aber es ist auch ein wirklich ernstes und wichtiges Thema. Erstens, die Unumgänglichkeit der Verführung. Dieser Abschnitt ist an die Jünger Jesu gerichtet. Das letzte Kapitel war noch zweigeteilt, die Verse 1 bis 13, da sprach Jesus insbesondere die Jünger an, und dann die Verse 14 bis 31, die waren dann an die Pharisäer gerichtet. Und jetzt wendet sich der Herr Jesus wieder seinen Jüngern zu, und sein Thema ist Verführung. Und ihr habt es beim Lesen schon gemerkt, eigentlich hätten wir da alle zusammenzucken müssen, oder? Wie ernst der Herr Jesus dieses Thema anspricht. Ein sehr ernstes Thema. Der Herr Jesus beginnt mit einer doppelt negativen Aussage. Er sagt, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Das ist etwas anderes, als wenn er gesagt hätte, es ist möglich, dass Verführungen kommen. Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen, macht deutlich, Verführungen werden mit Sicherheit kommen. Bei der Vorbereitung hatte ich aus Versehen Versuchungen geschrieben. Das ging so einfach ineinander über. Aber was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Verführungen und Versuchungen? Nun, das griechische Wort für Versuchung kann mehrere Bedeutungen haben. Es kann in die Richtung gehen von Anfechtung. Es kann in die Richtung gehen von einer Prüfung. Es kann aber auch bedeuten, dass man verführt oder versucht wird zu sündigen. Das Wort Verführung auf der anderen Seite ist eine Falle. Es bedeutet, jemand will uns zu Fall bringen. Die Versuchung soll dazu führen, dass wir entweder von Jesus weggehen oder dass wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Dass wir Böses tun, dass wir sündigen, dass wir etwas tun, was Gott nicht gefällt. Und wenn wir das jetzt sehen, dann können wir sagen, viele Versuchungen sind Verführungen. Zum Beispiel, wenn wir die erste Versuchung betrachten, die wir in der Bibel finden, als der Teufel im Garten Eden Adam und Eva versucht hat, dann war das eine ganz klare Verführung. Er wollte sie zum Fall bringen. Und es kam ja auch als Folge der Sündenfall. Das griechische Wort für Verführung heißt Skandalon. Wir kennen dieses Wort Skandal. Ein Skandal ist ein Anstoß zum Fall. Jemand versucht, dich absichtlich zu Fall zu bringen. Da musste ich an meine Kindheit denken, denn auch ich habe schon jemanden zu Fall gebracht. Ich war so 10 oder 12 und es gab in unserem Ort einen Jugendlichen, der ziemlich gemein sein konnte. Der war ein bisschen älter als wir und wenn wir uns auf dem Spielplatz trafen, dann forderte er uns immer wieder heraus. Und wenn er sich vor mich stellte und sich vor mir aufbaute, dann war ich so klein und ich hatte keine Chance gegen ihn. Aber wir hatten eine Möglichkeit gefunden, diesen großen Jugendlichen zu Fall zu bringen. Ich verrate es euch aber nicht. Das wäre gemein, gell? Da baue ich eine Erwartungshaltung auf und dann sage ich euch nicht, wie wir das gemacht haben. Das war eigentlich ganz einfach. Der stand vor mir und ein Freund von mir schlich sich hinter ihn, kniete sich auf alle Viere und ich musste ihm nur einen Schubs geben und er fiel. So macht man das. Ja, das kennst du. Genau, und er lag am Boden. Aber Das macht deutlich, was eine Verführung möchte. Eine Verführung möchte jemanden zu Fall bringen. Und je schlimmer die Verführung ist, oder sagen wir es anders, und am liebsten so, dass man überhaupt nicht mehr aufsteht. Das ist Verführung. Und ich glaube, wir sehen, wie ernst dieses Thema ist. Ein zweites, die Quelle der Verführung. Zweitens spricht der Herr Jesus über den Verführer. Wehe den, durch den sie kommen. Die Verführungen entstehen also nicht irgendwie im luftleeren Raum. Hinter diesen Verführungen stehen Personen. So Verführungen sind nicht einfach ein Ding, die uns begegnen, sondern Verführung hat seine Ursache in Personen, die dem Gläubigen, das nehme ich schon mal vorweg, Schaden zufügen wollen. Lasst uns mal darüber nachdenken, wer die Hintermänner oder Hinterfrauen der Verführung sind. Ich werde dabei etwas über unseren heutigen Text hinausgehen und drei Personen oder Personengruppen nennen, die gewissermaßen die Quelle für Verführung sind. Der erste ist der Teufel. Der Teufel ist der große Verführer und in ihm hat alle Verführung ihren Ursprung. Der Teufel war es, der Adam und Eva eine Falle stellte und der sie mit List zur Sünde verführte. Und er versuchte sogar den Herrn Jesus. Er wollte sogar, dass der Herr Jesus sündigt. Gott sei Dank, ohne Erfolg. In Offenbarung 12, Vers 9 wird der Teufel genannt als der große Drache, die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Man kann sagen, der Job des Teufels ist gewissermaßen die Verführung. Er ist der Verführer Nummer eins. Und kannst du dir vorstellen, wie der Teufel Menschen verführt? Schlechten Tag, ich bin der Teufel und möchte dich zu Fall bringen. So macht er das garantiert nicht. Er verstellt sich als ein Engel des Licht, als Wohl- und Heilsbringer und im Grunde erfindet er sich ständig neu. Seine Methode aber ist immer die Lüge und Halbwahrheiten. Er stellt Gott und Gottes Wort in Frage. Einmal beweist er zum Beispiel, dass es keinen Gott gibt. Und ein anderes Mal erfindet er neue Religionen und neue Götter. Einmal belügt er die Menschen und verführt sie und sagt ihnen, ihr kommt durch gute Werke in den Himmel. Und ein anderer Mal sagt er, wie ihr lebt, ist vollkommen egal, weil nach dem Tod ist so und so alles aus. Immer wird er nicht das sagen, was im Wort Gottes steht. Er wird immer das Wort Gottes zur Verfügung Er wird immer das Wort Gottes verdrehen. Nun kann der Teufel nicht überall gleichzeitig sein. Im Gegensatz zu Gott ist er weder allmächtig noch allgegenwärtig. Als zum Beispiel der Teufel den Jünger Judas verführte, Jesus zu verraten, konnte er nicht zur gleichen Zeit in Rom den Kaiser verführen. Aber der Teufel hat eine Armee. Dazu gehören die Dämonen, wie wir wissen, sowie Menschen, die er verführt hat und die ihm als Betrogener, oftmals unwissend, selber als Helfer zur Verfügung stehen. Und da sind wir schon bei der zweiten Quelle für Versuchung, nämlich andere Menschen. Und auf die geht der Herr Jesus hier in diesem Text ganz besonders ein. Leider ist es so, wenn der Teufel einmal ein begabtes Medium gefunden hat, so will ich das mal ausdrücken, dann werden seine Verführungen quasi Selbstläufer. Sie sind wie ein Virus, das sich rasend schnell verbreitet und wenn es keinen Schaden mehr anrichten kann, mutiert es eben und findet so auch wieder neue Opfer. Auch unter den Menschen gibt es große Verführer. Manche klugen Leute Und ich möchte einfach nur mal zwei Namen nennen, die schon lang verstorben sind, nämlich ein Darwin und ein Nietzsche. Das sind Menschen, die Lehren verbreitet haben, die im Gegensatz zum Wort Gottes sind, die aber sehr viel Einfluss genommen haben auf die ganze Entwicklung, fast auf die ganze Menschheit. Wenn wir allein einmal denken, dass das Gedankengut von Darwin heute jedem Schüler irgendwie in der Schule beigebracht wird. Es ist heute selbstverständlich, dass die Welt oder so entstanden ist und die Menschheit, wie Darwin es lehrt. Das steht im Widerspruch zu dem Wort Gottes. Oder denken wir an die modernen Propheten, die heute überall aktiv sind. Wen meine ich damit? Zum Beispiel die Musiker. Die Musiker verbreiten Botschaften in ihren Liedern. Die Schauspieler, die Regisseure, all die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die sagen uns, so lebt man heute. Und oftmals und meistens widersprechen sie dem Wort Gottes. Auch was heute in der Politik vielfach als die neue Wahrheit, als das neue Leben, der neue Lebensstil verkündigt wird, das steht im Widerspruch zum Wort Gottes. Ich möchte euch auch noch darauf hinweisen, dass natürlich manche Verführer ganz fromm daherkommen. Sie zählen sich sogar zum christlichen Lager. Und das ist dann besonders gefährlich. Ich möchte euch dies an einem Beispiel aufzeigen. Was würdet ihr sagen, ist der Kern biblischer Lehre? Was ist eine unabdingbare Lehre, die wir auf keinen Fall vernachlässigen oder von der wir auf keinen Fall weggehen dürfen? Ich würde sagen, es ist der stellvertretende Opfertod Jesu Christi, durch den wir allein mit Gott versöhnt werden können. Würdet ihr das auch sagen? Ja, natürlich würdet ihr das sagen. Allein durch das Opfer Jesu wird der Zorn Gottes gestillt. Allein, und deswegen musste ja der Sohn Gottes Mensch werden, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Sünde, die wir auf uns geladen haben, zu tilgen und uns mit Gott ins Reine zu bringen. Und jetzt möchte ich euch drei Zitate vorlesen von Menschen aus dem christlichen Lager, die etwas ganz anderes sagen. Der erste heißt Jürgen Fliege und, wem sagt der Name was? Er war Fernsehpfarrer, also ein Pfarrer, der immer wieder im Fernsehen aufgetreten ist. Und wisst ihr, was er geschrieben hat? Und hier zitiere ich aus seinem Buch Die Zehn Gebote, Seite 50. Jürgen Fliege sagt, ich will nicht, dass Jesus für mich gestorben ist. Wir müssen Abschied nehmen von Blut, Abschied vom Sühneopfer, Abschied davon, das Leiden, das man freiwillig auf sich nimmt, jemanden erlösen kann. Ein anderer, der sehr verbreitet in manchen christlichen Kreisen ist, sagt, Gott braucht nicht den Tod Jesu, um uns vergeben zu können. Er vergibt, weil er uns liebt. Wir müssen uns vor dem magischen Missverständnis hüten, als ob der Tod Jesu notwendig war, damit Gott uns vergeben könnte. Das hat Amseln Grün gesagt. Und bei vielen steht er im Regal. Ich habe das damals nicht geglaubt. Ich habe mir extra ein Buch von ihm gekauft, um es persönlich nachzulesen, dass er das geschrieben hat. Der dritte, Professor Dr. Ratzinger. Damit ist nun im Grunde auch schon die Frage beantwortet, von der wir ausgegangen sind, ob es nicht ein unwürdiger Gottesbegriff sei, sich einen Gott vorzustellen, der die Schlachtung seines Sohnes verlangt, damit sein Zorn besänftigt werde. Auf eine solche Frage kann man nur sagen, in der Tat, so darf Gott nicht gedacht werden. Aber auch ein solcher Gottesbegriff hat nichts mit dem Gottesgedanken des Neuen Testaments zu tun. Dieser Mann war mal Papst, nur um das nochmal zu sagen, Papst Benedikt der 16. Wir haben es eben gesehen, der Kern biblischer Lehre, der einzige Möglichkeit, um mit Gott versöhnt zu werden, ist der Opfertod Jesu. Und all diese stellen das öffentlich in Frage. Sie sagen, nein, das stimmt nicht. Und da muss ich sagen, das ist eine Verführung. Es gibt übrigens noch eine dritte Quelle für Verführung. Und bevor ich sage, was es ist, möchte ich die Parallele zu unserem heutigen Bibeltext aus dem Matthäusevangelium lesen. Matthäus Kapitel 16, Kapitel 18, ab Vers 6. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ersäuft werde, würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Wehe der Welt der Verführungen wegen. Es müssen ja Verführungen kommen, doch weh dem Menschen, der zum Bösen verführt. Es war recht ähnlich zu dem, was wir in unserem heutigen Bibeltext haben. Jetzt Vers 8. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Ist dir aufgefallen, von wem der Herr Jesus hier redet? Meine Hand? Mein Fuß? Mein Auge? All das kann eine Quelle der Verführung sein. Der Herr Jesus spricht hier nicht von anderen, sondern er spricht im Grunde von dem Menschen selbst, von dem Ich, von mir, von mich, mein Herz. Und das müssen wir auch wissen, wie betrügerisch wir und unser Herz sein können. Und oftmals kommt es zusammen, die Verführung von außen, und wir sagen ja dazu. Das ist dann unsere Entscheidung. Gott sagt schon am Anfang der Bibel, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Grund auf. Der Herr Jesus aber legt den Schwerpunkt auf die Quelle der Verführung hier auf andere Menschen in unserem Bibeltext. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir die verschiedenen Quellen einfach mal gesehen haben. Kommen wir zum dritten Punkt, die Opfer der Verführung. Wir wollen uns darüber Gedanken machen, wer die Opfer der Verführung sind, beziehungsweise auf wen die Verführung abzielt. Nun ist es erstens die Lehre der Schrift, dass die Welt, das heißt die Menschen, die ohne Gott leben, die Gott nicht kennen, bereits verführt sind. Ich hatte ja anfangs aus der Offenbarung zitiert, dass der Teufel die ganze Welt verführt. Und auch Paulus drückt es im Epheserbrief ähnlich aus, dass die ganze Welt unter seiner Herrschaft ist, dass die Menschen ohne Gott leben und ihren Begierden nachgehen und Dinge tun, die nicht im Gottes Sinne sind. Aber nicht die Welt wird hier in unserem heutigen Abschnitt von dem Herrn Jesus angesprochen, sondern seine Jünger. In Vers 2 spricht er von diesen Kleinen. Und normalerweise würde man denken, ja, die Kleinen, das sind doch bestimmt auch die Kinder, von denen der Herr Jesus hier spricht. Und das hätte dann auch nochmal gut in diesen Gottesdienst gepasst. Ich glaube, der Herr Jesus meint aber mit diesen Kleinen seine Jünger. Wenn wir nochmal in die Parallelstelle zum Matthäusevangelium gehen, da heißt es, wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt. Hier spricht der Herr Jesus also von Menschen, die an den Herrn Jesus glauben. Und nach meinem Verständnis richtet sich die Verführung in diesem Abschnitt gegen die Gläubigen. Das waren die Opfer der Verführung. Wir kommen schon zum vierten Punkt, der Gegenstand der Verführung. Was ist der Gegenstand der Verführung? Wir stellen also die Frage, was bezweckt denn eigentlich der Verführer? Welches Ziel verfolgt er? Nun, wir hatten es schon gesehen, er möchte jemanden zum Fall bringen. Aber hier in Vers 2 steht, als dass er einen dieser Kleinen zum Bösen verführt. Oder die Elberfelder übersetzt, dass einem dieser Kleinen Anlass zur Sünde gäbe. Also erstens können wir sagen, zielt Verführung darauf ab, dass wir sündigen oder etwas Böses tun. Böses ist hier gleichzusetzen mit Sündigen. Denken wir an die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren, du sollst nicht falsch Zeugnis reden und so weiter. Und die Verführung oder der Verführer stellt grundsätzlich Gott und Gottes Wort in Frage und sagt, sollte das wirklich Gott gesagt haben? Ist das denn heute immer noch so? Wir leben doch in einer ganz anderen Zeit. Das ist doch alles überholt. Und ähnliche Dinge. Im Grunde ja, aber das, was du machen willst, das ist doch wirklich jetzt nicht so schlimm, oder? Zweitens richtet sich Verführung gegen Gott und sein Werk. Die Verführung will vermeiden, dass wir Menschen zu Gott umkehren. Eine der größten Verführungen, finde ich, ist die Lüge, dass der Mensch einfach gut sei. Der Mensch ist edel und gut und ein gerechter Mensch braucht keinen Gott und schon gar keinen Erlöser. Als ich ein junger Mensch war, also so um die 18 ungefähr, da war ich wirklich davon überzeugt, dass ich ein richtig guter Mensch bin. Also ich habe so mein Leben betrachtet und war so total überzeugt von mir. Und irgendwann, und da muss ich sagen, Gott sei Dank, hat Gott mir die Augen für meine eigene Sündhaftigkeit geöffnet. Und ich habe erkannt, ich bin ein Sünder. Ich bin erlösungsbedürftig. So wie ich lebe, gefalle ich Gott ja gar nicht. Ich brauche Gottes Gnade, ich brauche Gottes Hilfe. Und oftmals, wir haben das eben ja schon gehört bei diesen drei Zitaten, da wird das Erlösungswerk Gottes überflüssig gemacht. Man sagt, wozu Erlösung durch Jesus? Er kam als Vorbild, aber er musste doch nicht sterben. Und Gott, Gottes Werk, Gottes Wort wird immer in Frage gestellt. Und so wie das Werk Gottes, das Erlösungswerk in Frage gestellt wird, wir haben das ja gesehen, so wird auch der Charakter Gottes in Frage gestellt. Stellen wir uns mal folgende Begebenheit vor und vielleicht habt ihr, die ihr jetzt in dem Überschwemmungsgebiet wart, sogar Menschen getroffen, die vielleicht ähnlich gedacht haben. Bei der Flutkatastrophe hat ein Glaubensbruder alles verloren. Sein Haus, sein Auto, vielleicht sogar einen Familienangehörigen. Und sein Nachbar, dem es auch nicht besser erging, fordert ihn heraus. Und er sagt, wo ist denn nun dein Gott? Dir hat er genauso wenig geholfen wie mir. Das zeigt doch, du glaubst umsonst. Es bringt dir nichts. Du bist genauso von dem Unheil betroffen wie ich. Wenn es deinen Gott gäbe, dann hätte er doch zumindest bei dir das nicht zugelassen. Und allgemein, wenn Gott Liebe ist, wie kann er dann überhaupt eine Flutkatastrophe zulassen? Wie kann er Afghanistan zulassen? Und viele andere Dinge auch noch. Was willst du mit deinem Gott? Sage Gott ab und stirb. Das steht schon im ältesten Buch der Bibel so, im zweiten Kapitel, im Hiob, Kapitel 2, Vers 9. Das sind auch Verführungen. Und ihr Lieben, wenn wir schwere Zeiten erleben, wenn wir durch Nöte und Bedrängnisse gehen, dann gibt es oft Menschen, die solche Fragen stellen und die Gott in Frage stellen. Und machen wir uns nichts vor, wer selbst durch solche finsteren Täler gegangen ist, der weiß, dass auch solche Gedanken aus dem eigenen Herz kommen können. Dass man sagt, wo ist denn jetzt Gott? Liebt er mich wirklich? Wo ist der Gott der Liebe, wenn er solches Leid zulässt? Und wenn wir gerade bei diesem Thema sind, woher wissen wir denn, dass Gott uns wirklich liebt? Wir wissen es nicht an unseren Umständen. Im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8, schreibt Paulus: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und ich glaube, wenn ihr in euren Bibeln Bibelstellen markiert, dann sollte die dazugehören. Christus hat gelitten. Und wenn wir den Blick zum Kreuz wagen, dann sehen wir den Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Keiner hat so wie Christus gelitten. Und darin zeigt sich ein für alle Mal die Liebe Gottes. Darin beweist Gott, dass er uns liebt, dass er den Sünder liebt. Nicht an den Umständen, die wir vielleicht erfahren. Und wenn du von der Flutkatastrophe betroffen bist oder von einer anderen Katastrophe, dann stellt die nicht die Liebe Gottes in Frage. Die Liebe Gottes wurde ein für alle Mal am Kreuz bewiesen, als Jesus für uns starb. Ein fünftes, die Beurteilung der Verführung. Er sprach zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen, aber weh dem, durch den sie kommen. Jesus ruft ein Wehe aus über die Verführer. Ein Weheruf ist eine Gerichtsankündigung. Im Alten Testament ging damit oft die Ankündigung der Vernichtung einer Stadt oder eines Volkes einher. Dieser Ausdruck kündigt Unheil und Strafe an. Derjenige, der Verführung bringt, wird mit einem Fluch, mit einer Weheankündigung belegt. Und wie schlimm das ist, eine Wehe, das können wahrscheinlich eher die Frauen beurteilen, wenn sie mal in den Wehen waren und richtige Schmerzen hatten. Und das überträgt der Herr Jesus und sagt, es gibt Wehen, die sind wirklich schlimm, und wehe dem, dem sowas gebührt. Zwei Weherufe aus dem Neuen Testament. Der erste richtet sich gegen Judas, den Verräter Jesus. Da sagte der Herr Jesus: Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. An anderer Stelle ruft der Herr Jesus Wehe über die Pharisäer und die Schriftgelehrten aus. Wehe euch Lehrern des Gesetzes, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt auch denen gewährt, die hinein wollten. Und der Herr Jesus macht es immer wieder deutlich in der Schrift, dass gerade die Pharisäer und Schriftgelehrten, die genau wussten, wer der Herr Jesus war und ihn trotzdem ablehnten und auch noch anderen den Weg zu dem Herrn Jesus und zum Heil versperrten, Verführer sind. Und deswegen geht er auch so hart mit diesen Schriftgelehrten um. Vers 2. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein um seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Bösen verführt. Und hier macht der Herr Jesus noch einmal deutlich, wie schlimm es ist, wenn ein Verführer auftritt. Es wäre besser, wenn dieser ins Meer geworfen würde mit einem Mühlstein um einen Hals. Und hier spricht er von einem Mühlstein. Es gibt ja verschiedene Größen von Mühlsteinen, die man zumindest früher gebraucht hat, um das Mahl zu mehlen. Und hier spricht er von einem Mühlstein, der so groß war, dass man einen Esel brauchte, um diesen zu drehen. Also da hat die menschliche Kraft gar nicht ausgereicht. Und sagt, Verführung ist so schlimm, dass es besser für diesen Menschen wäre, der die Verführung begeht, er würde im Meer versenkt werden. Warum ist das so schlimm? Erstens wegen der schlimmen Folgen, die sie für den Betroffenen auslöst. Und denken wir nur mal an die allererste Verführung bei Adam und Eva. Aufgrund dieser Verführung ist alles Leid, aller Schmerz, jede Träne, jeder Tod hat in dieser ersten Verführung seinen Ursprung. Und wir denken manchmal, ach, es ist doch alles nicht so schlimm, wenn ich mal hier und da sündige. Der Herr Jesus macht deutlich, es ist schlimm, es ist eine Katastrophe. Wir müssen wirklich aufpassen. Verführung, und das müssen wir uns immer wieder daran erinnern, will die Gläubigen zu Fall bringen. Und deswegen kommen wir gleich drauf, müssen wir vorsichtig sein. Das Zweite, warum es so schlimm ist, ist die Folge für den, der verführt. Denn der Herr Jesus sagt, die gehen einem schlechten, einem schlimmen Ende entgegen. Wehe diesen. Gott wird die Verführer bestrafen. Jeder Sünder, das wissen wir, wird von Gott bestraft, aber ich glaube, dass gerade die Verführer einem besonders harten Urteil entgegengehen. Kommen wir zum sechsten und letzten Punkt, der Umgang mit Verführung. Unser heutiger Abschnitt endet mit den beiden Worten und mit dem Befehl, hütet euch, hütet euch. Und ich muss zugeben, dieser Befehl, der kann sowohl als Abschluss gesehen werden für die ersten beiden Verse, er kann aber auch als Startpunkt genommen werden für die nächsten beiden Verse. Aber Luther hat ihn eindeutig zu den ersten beiden hinzugefügt und schließt damit dieses Thema Verführung mit einer Warnung ab. Hütet euch. Wacht. Seid wachsam. Er sagt nicht, ach, es wäre doch ganz nett, wenn du dir mal darüber Gedanken machst und dich damit beschäftigst. Oder würdest du bitte ein bisschen schneller in die Gänge kommen? Nein, hütet euch. Es ist ein Warnruf des Herrn Jesus, ein Signalton, eine Sirene. Pass auf, hier ist ein ernstes Thema. Und ich möchte abschließend einige Punkte mit euch bedenken, wie wir diesem Befehl nachgehen können und wie wir uns schützen können vor Versuchungen. Das Erste, das hatten wir ganz am Anfang gesagt, erstens müssen wir wirklich mit Verführungen rechnen. Wir dürfen nicht so tun, als könnte uns das nicht passieren. Der Herr Jesus warnt und er sagt, passt auf, es werden mit Sicherheit Verführungen kommen. Und sie werden auch dich betreffen. Und ich glaube, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann sehen wir an jeder Straßenecke irgendwelche Verführungen. Denken wir nur daran, was alles Tag ein, Tag aus durch die Medien auf uns einströmt. Es ist ja auch klar, die Welt, die Nichtgläubigen, sie haben andere Werte, andere Vorstellungen, eine andere Lebensweise, eine andere Ansichten. Und sie vermitteln diese natürlich auch und sagen, das ist doch ganz normal, so zu leben. Aber nicht die Mehrheit bestimmt, was richtig ist, sondern Gott bestimmt. Zweitens sollten wir aber auch aufpassen, dass wir nicht durch einen schlechten oder unvorsichtigen Lebenswandel anderen Menschen zum Anstoß werden oder sie sogar zur Sünde verführen. Meine Freiheit darf nicht zum Fallstrick für andere werden. Wir hatten am Dienstag in der Bibelstunde das Thema Vorbild sein, Vorbildcharakter. Und das ist auch etwas, was wir uns immer wieder auf die Fahnen schreiben müssen. Mein Leben wird gesehen von anderen. Und wenn ich einen Lebensstil habe, der locker mit der Sünde umgeht, dann kann es doch passieren, dass ich andere dazu verleite, meine Geschwister, dass sie die Dinge auch nicht mehr so ernst nehmen. Drittens, und ihr habt es schon gesagt, gerade hier bei den Kindern, drittens brauchen wir Zeit mit dem Wort Gottes. Der beste Schutz, um nicht durch Verführungen verführt zu werden, ist Bibel lesen, Bibel hören und das Gebet. Das Wort Gottes hilft uns, wachsam zu sein, und es ist richtig und es richtet uns immer wieder auf unser Ziel aus. Das Wort der Wahrheit hilft uns gegen die Lügen der Welt und der Verführer. Und ich weiß, wir wissen das alle, oder? Und lass es uns nicht vernachlässigen, sei es im persönlichen Leben, dass wir das Wort Gottes in der Stille aufnehmen, dass wir aber auch die Gottesdienste nicht versäumen, dass wir die Bibelstunden und Hauskreise nicht versäumen, dass wir wirklich uns gegenseitig auch helfen, am Wort Gottes zu wachsen, es besser zu verstehen, es auf unser Leben auch anzuwenden. Und der vierte Punkt ist ganz eng damit zusammen. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Wir brauchen einander zur Ermutigung und zur Ermahnung. Und ich hatte es auch am Dienstag schon gesagt, für mich ist es ganz wichtig, dass ich Geschwister habe, die mir auch mal sagen, hör mal, hier denkst oder lebst du falsch. Die auch die Freiheit haben zu sagen, ich habe das und das bei dir im Leben gesehen, korrigier das bitte. Und ich bin dankbar dafür, wenn ihr mir das sagt. Es wäre doch schlimm, wenn ich sagen würde, komm mir bloß nicht zu nah, wenn du mir unangenehme Dinge sagst. Nein, das brauchen wir doch. Und es ist so wichtig. Wir brauchen nicht Leute, die uns nach dem Mund reden, sondern wir brauchen Leute, die uns die Wahrheit, das Wort Gottes auch gegenseitig sagen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass wir uns als Geschwister haben, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Ein Solo-Christentum gibt es nicht. Wir brauchen die Gemeinschaft. Und ein fünftes, wir brauchen den Mut, Sünde zu bekennen und umzukehren, wenn wir zu Fall gebracht wurden, wenn wir zu Fall gekommen sind. Wenn wir auf dem Glaubensweg einem falschen Führer gefolgt sind und verführt wurden, wenn wir den Verführungen und Versuchungen nachgegeben und gesündigt haben, dann gibt es immer die Möglichkeit der Umkehr, der Buße, der Reue. Denken wir doch an das 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums zurück. Welche Freude herrscht im Himmel oder herrschte im Himmel, als der verlorene Sohn zurückkehrte. Der wurde auch verführt, vielleicht durch seine eigenen Begierden. Er wollte das Leben in Sünde genießen, aber irgendwann kam er zur Besinnung und er kehrte um. Und wenn jemand weiß, ich bin auf einen falschen Weg abgedriftet, ich bin falsch abgebogen, ich bin einem Falschen gefolgt, ich bin verführt, dann gibt es die Möglichkeit zur Umkehr. Kommen wir zum Schluss. Wir hatten mit einem Marathonlauf begonnen und wir enden mit einem Marathonlauf. Sollte jemand auf dem Marathon des Glaubensweges eingeschlafen, falsch abgebogen, falsch geführt, um nicht zu sagen verführt worden sein, komm zurück und beende den Lauf. Bei den Olympischen Spielen 1912 musste der Japaner Shizuo Kanakuri das Rennen unterbrechen. Bei Kilometer 27 musste der Läufer aufgrund der Hitze und Flüssigkeitsmangel pausieren. Überhitzt und völlig dehydriert verlor er sogar kurzzeitig das Bewusstsein. Eine Familie verfolgte das Geschehen aus dem Garten direkt an der Laufstrecke und reichte ihm ein Glas Himbeersaft. Kanakuri nahm dankend an. Ebenso das Angebot, sich im Haus einen Moment auszuruhen und abzukühlen. Kaum hatte er die Beine ausgestreckt, verfiel er sogleich in einen komaähnlichen Tiefschlaf und erwachte erst am nächsten Morgen wieder auf. Ohne sich irgendwo abzumelden, fuhr er daraufhin zurück nach Japan. Aber nach etwa 55 Jahren kehrte er zurück, ich glaube, das war in Finnland, und er nahm den Marathon dort wieder auf, wo er zuvor aufgehört hatte, und er beendete diesen Marathonlauf. Und das soll eine Ermutigung sein, wenn jemand eingeschlafen ist oder vom Weg abgekommen ist, geh zurück, starte neu und beende den Lauf. Wollen wir beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir sehen, es ist ein ernstes Wort und wir dürfen nicht so tun, als könnte es uns nicht irgendwie betreffen. Im Gegenteil, ich glaube, wir alle sind schon versucht worden, auch Versuchungen erlegen. Und wir brauchen immer wieder deine Hilfe in unserem Glaubensleben, deine Bewahrung, deine Stärkung, deine Ermutigung, aber auch die Ermutigung unserer Geschwister. Hilf uns, Herr, wachsam zu sein. Hilf uns, Herr, dass wir treu sind. Schenk uns Gnade und ja wirklich wachsame Augen und Ohren und Herzen, damit wir nicht in Versuchung fallen. Und bei aller Vorsicht, Herr, müssen wir dich bitten, führe du uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dir gebührt Ruhm, Ehre und Anbetung und aller Dank. Und ich möchte dir auch noch einmal danken, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du unsere Schuld und Sünde am Kreuz getragen hast und uns dadurch mit Gott dem Vater versöhnt hast. Amen.